Heute zu Gast beim Krachfink.de Podcast ist der Musiker Drangsal, der eigentlich Max Gruber heißt und jetzt sein drittes Album Exit Strategy veröffentlicht. Man ist geneigt, noch erst davor zu setzen, denn eigentlich scheint es so, als ob er schon viel länger da wäre. Gleichzeitig traut man ihm aber auch die Konsequenz zu, plötzlich einfach mit Musik machen aufzuhören und wird bei so einem Albumtitel und dessen Inhalten natürlich hellhörig. Sein erstes Album Harrisheim erschien 2016 und der Nachfolger Zur ist dann 2018. Erst jetzt mit Album Nummer 3 hat man den Eindruck, A Perfect Circle vorliegen zu haben. Wir haben sehr viel über das Album gesprochen, über Kunstfreiheit im weiteren Sinne, über Inszenierung. Und ein Gespräch ist für mich dann gut, wenn man das Gefühl hat, noch ewig Gesprächsstoff zu haben. Und in dem Fall war das so. Viel Spaß mit dem Interview mit Drangsal. Du bist jetzt gerade in Berlin, oder?
Ja.
Ich wusste gar nicht, dass du eigentlich nur nach Berlin gegangen bist, um quasi den praktischen Teil zu machen, weil du an der Popakademie studieren wolltest.
Das ist völlig richtig recherchiert. Das ist 1A Recherche.
Und dann kam es irgendwie, wie man so schön sagt, eins zum anderen. Du wurdest der Merger von Casper und kamst dann irgendwie in dieses Musikbusiness rein. Machst du dir manchmal Gedanken, was wäre denn gewesen, wenn ich wirklich ganz brav nach Mannheim an die Popakademie gegangen wäre und studiert hätte?
Ich bin mir relativ sicher, dass ich es auch da nicht ausgehalten hätte. Also ich habe mir diese Gedanken schon gemacht. Bevor ich nach Berlin bin, habe ich ja kurz studiert. Bin auch von dieser Universität sofort geflohen. Ja, ich glaube nicht, dass das was für mich gewesen wäre. Einfach studieren an sich, nicht so mein Ding.
Ich würde schon sagen, dass du ein sehr emotionaler, leidenschaftlicher Musiker bist, aber du hast auch extremes musiktheoretisches Wissen. Hast du das dann aus dem Studium oder gehört das für dich schon immer zusammen?
Ich habe ja nicht studiert. Ach so, also du meinst, ich habe nichts Musikalisches studiert. Ich habe Anglistik und Soziologie studiert. Ich habe gar nicht so ein umfangreiches musiktheoretisches Wissen, würde ich jetzt behaupten. Ein Laie würde es vielleicht was anderes behaupten. Ich bin Autodidakt tatsächlich. Also entweder ich habe es mir beigebracht oder Freunde haben mir es beigebracht. Oder YouTube-Videos.
Und inwieweit hilft es dir, wenn du jetzt Songs schreibst? Hast du es dann immer im Hinterkopf, was gut funktioniert?
Es gibt so ein paar Sachen, die natürlich irgendwie ganz hilfreich sein können. Das ist so ein bisschen wie so ein Grundverständnis der Mathematik ganz hilfreich sein kann für das Leben. 1+1=2. So funktioniert es auch manchmal ein bisschen bei der Musik. Aber ich bin tatsächlich nicht versiert genug, um jetzt irgendwie einen Akkord zu spielen auf dem Klavier und dann zu sagen, ah ja, ich spiele davon jetzt die Umkehrung oder die Mollparallele und dann mache ich da noch eine 7 dazu und so. Ich weiß irgendwie nur manchmal solche Sachen. Also in bestimmten Bereichen weiß ich wohl ein paar Sachen, aber ich bin nicht bei weitem kein klassisch trainierter Musiker. Wie so ein bisschen wie Malen nach Zahlen bei mir.
Und so vermeintlich banale Dinge wie, dass der Refrain richtig kickt oder jetzt können die Fans irgendwie dann connecten live oder so, das machst du wirklich alles emotional, weil ja auch da gibt's ja Formeln, dass man weiß, in welchen Tonbereich man dann gehen muss, dass das besonders emotional andockbar ist.
Ja, der Refrain muss schon kicken. Da hast du völlig recht. Wie man das dann erreicht, ist jedes Mal ganz anders, ne? Also es ist dann für mich mehr so ein, ich betrachte das gar nicht so auf so einer theoretischen Ebene, wie du schon sagtest, sondern eher so was Emotionales oder was bestimmte Klänge mit mir machen, so, oder auch was mir ganz wichtig ist, das Tempo von einem Song. Ich bin krasser, ich brauche ganz lange, immer bis ich wirklich weiß, in welchem Tempo der Song jetzt sein soll. Und da geht es wirklich um 0,5 oder so, 192,5 BPM statt 195 BPM. Da wird richtig viel hin und her geschoben. Ich glaube auch, dass man sich solche Gedanken oft auch erst im Studio zum Beispiel macht, wenn man so ist, ah, der Refrain funktioniert irgendwie noch nicht ganz. Und dann probiert man halt rum. Und das ist meistens relativ planlos.
Deswegen ist ja auch der Produzent oder die Produzentin gar nicht so unwesentlich. Ich glaube, viele so Laien, die wissen gar nicht, welcher Einfluss dann nochmal bei der Produktion dazu kommt. Du hast jetzt mit Patrick Meyer zusammengearbeitet, ja, der mit Wir sind Helden und Rosenstolz unter anderem schon gearbeitet hat.
Und No Angels. Und da sehe ich mich ehrlich gesagt genau in der Mitte von diesem Triclinium.
Ja, also kannst du mit allen drei Bands auf jeden Fall was anfangen.
Ja.
Ja. Was konnte der denn jetzt dazu beitragen konkret? Gerade jetzt mit Max Rieger weiß ich, dass es bei dem letzten Album sehr viele den Stil nicht so nachvollziehen konnten. Und jetzt würde mich mal interessieren, was jetzt mit Patrick anders war.
Man muss dazu sagen, dass es so ein merkwürdiges Missverständnis ist, weil Max Rieger hat das letzte Album ja zusammen mit Markus produziert, der auch das erste produziert hat. Mhm. Deswegen, die Leute sagen zu mir dann immer so, wie, du machst deine Platte nicht mehr mit Max Rieger? Und dann sage ich immer so, naja, ich habe schon mit Max viel aufgenommen, aber diese Platte hatte ich gefühlt, also Zorres war ich gefühlt mehr mit Markus im Studio dann am Ende. Mhm. Was hat Patrick konkret dazu beigetragen und was tragen ProduzentInnen konkret zu Produktion bei? Ich glaube, das ist von Produzentin zu Produzentin unterschiedlich, aber es geht darum, dass gerade wenn man Solo-KünstlerIn ist, und in meinem Fall bin ich ja Solo-Künstler, dass man so einen Schritt zurückgeht, dass man es schafft oder dass man niemandem erlaubt, eine zweite Meinung, man holt sich eine zweite Meinung ein, dass jemand, der nicht so emotional involviert ist, das alles nochmal von außen betrachtet. Mhm. Jemand mit mehr Erfahrung, vielleicht auch jemand mit anderem Geschmack, der sagt, das ist klasse, das funktioniert noch nicht so gut und hier fehlt das, hier ist das zu viel. So ein bisschen, mit was könnte man das vergleichen? Es ist halt Feinarbeit. Und dann geht es natürlich auch viel um so technische Sachen, wie welches Gesangsmikrofon benutzen wir, welche Kompressoren, also welche Hardware, welche Software benutzen wir. Es geht ganz klassisch um Schlagzeugaufnahmen, welches Schlagzeug benutzen wir, welcher Schlagzeuger spielt das, welche Mikrofone benutzen wir, welche Mikrofonierungstechnik benutzen wir, wie mischen wir das Ganze. Also es ist sehr vielschichtig und für mich geht es immer vor allem darum, dass die Produktionen einfach amtlich, professionell und irgendwie glatt klingen. Ich bin kein Fan bei Drangsal von so Live-Aufnahmen, von so Dirty Recordings. Ich höre sowas gerne, aber für meine eigene Musik gilt immer so ein bisschen das Prefab Sproutsche Credo. So, ich will, dass das wirklich dass es wie aus dem Ei gepellt klingt. Und manchen Leuten ist das dann zu plastik und zu glatt, aber ich liebe das total. Und oft sind die Leute dann auch überrascht, wenn sie meine Demos hören zu bestimmten Songs, weil sie sich einbilden, dass die Produzentenwahl immer erheblich mit dem Soundbild zu tun hat. Und das stimmt in meinem Fall einfach nicht, weil die Demos klingen oftmals einfach genau wie der fertige Song, nur in, ich sag mal, nicht so geil. Konnte ich deine Frage damit einigermaßen beantworten?
Auf jeden Fall.
Der Grund, warum ich mit Patrick zusammengearbeitet habe, war, es war klar, dass ich mit Markus keine Platte mehr machen werde. Auch überhaupt kein böses Blut, im Gegenteil. Es ist immer wichtig, sich weiterzuentwickeln. Es war auch für mich als Künstler ist so ein Scheißwort, für mich als Musiker war es total wichtig zu sehen, komme ich überhaupt auch mit jemand anderem klar? Kann ich mit jemand anderem eine ganze Produktion stemmen, weil der Markus hat mich schon echt immer krass an die Hand genommen. Der hat halt eine Platte mit mir produziert, als ich kaum wusste, wie man überhaupt eine Gitarre hält, so. Mhm. Deswegen, das war für mich schon sehr wichtig irgendwie. Und Patrick und ich haben uns einfach verstanden. Der hat vor allem meine Musik verstanden, der hat meine Vision für diese Platte komplett gecheckt und der hat aber auch sich nie gescheut, Kritik zu üben und auch beim allerersten Treffen nicht. Und das hat mir sehr imponiert. Und er weiß auch einfach sehr viel. Er lässt es nie raushängen, aber er ist technisch einfach unfassbar versiert. Ein Arbeitstier. Es wird geschafft. Das gefällt mir gut.
Boah, du hast mir jetzt mindestens 5 Stichwörter gegeben.
Lass sie uns nach und nach abarbeiten.
Du hast gesagt, Drangsal ist quasi, ja, das bist eigentlich du. Ich glaube, die wenigsten wissen, dass du Multi-Instrumentalist bist. Ein paar Sätze später hast du gesagt, der hat mit dir schon produziert, als du noch gar nicht wusstest, wie man eine Gitarre hält.
Ja.
Hast du dieses Mal auch wieder alles eingespielt? Ich weiß, dass es bei Zorres so war, dass du quasi schon während der Komposition alles irgendwie fertig gemacht hattest.
Genau, also die Demos sind in 90% der Fälle hört man da nur mich. Das Schlagzeug ist minutiös programmiert. Da kommt es mir wirklich auf jeden Schlag, jedes Fill, jede Hi-Hat-Öffnung und Schließung an. Und auch jetzt bei der Platte habe ich außer Schlagzeug beinahe alles gespielt. Geschrieben habe ich das meiste selber. Ich hatte bei ein paar Songs Hilfe von meinem Live-Gitarristen Oliver Heinrich. Der hat mich songwriting-technisch unterstützt. Ich hatte auch ein paar weitere Freunde und Bekannte dabei, der Sam Vance Law, ein fantastischer Musiker und auch Multi-Instrumentalist, auch in Berlin ansässig, mein Nachbar sozusagen, hat die Violinen gespielt und mir auch hier und da Feedback gegeben und ein bisschen Sachen hin und her geschoben und mal eine Melodie propagiert. Dann der Max Rieger kam mal ins Studio und ist dann einfach in den Aufnahmeraum, hat so ein bisschen was aufgenommen, was wir dann auch benutzt haben, so Gitarrengewichse. Krach halt. Was noch? Ralf Heidel, ein unfassbar begnadeter junger Komponist und Musiker aus auch in Berlin ansässig, nicht aus Berlin, vielleicht auch aus Berlin, ich weiß es gar nicht. Der ist so ein richtiger Musiker, der versteht auch was von Theorie. Der hat das Saxophon-Solo auf Schnuckel gespielt. Genau, und viel mehr Kollaboration, aber so die Grundpfeiler sind alle von mir errichtet worden und Bass habe ich komplett gespielt, die Gitarren habe ich bis auf so eine, glaube ich, selber gespielt und alle Gesänge, bis natürlich auf Chöre, Backing Vocals, hier und da mal. Genau, und die Schlagzeuger, die werden von mir auch dirigiert und dahin gepeitscht, bis es wieder genauso klingt wie auf der Demo.
Du hast jetzt einen Live-Gitarristen erwähnt, aber grundsätzlich ist ja deine Live-Band, ich sage jetzt mal, relativ stabil. Ich glaube, Christoph und Sam sind von Anfang an zusammen. Theo ist, glaube ich, auch schon sehr lange dabei. Hat sich da sonst irgendwas geändert?
Ja, so, jetzt geht's los. Sam ist nicht mehr dabei.
Oh, ich dachte es noch. Mehr. Gestern gab es so ein Instagram-Video, dann dachte ich, das ist doch nicht Sam, außer er ist gewachsen und sieht anders aus.
Er schlankt und...
Ja,
wollte
ich jetzt nicht sagen.
Doch, Sam war ja immer, ich finde, kernig ist ein gutes Wort. Kerniger Typ. Man unterschätzt, wie durchtrainiert der wirklich war. Der war nämlich sehr durchtrainiert. Der hat so Powerlifting gemacht. Der war total, klein, aber stark. Wahre Größe kommt von innen, das wissen wir alle. Sam ist nicht mehr dabei. An seiner Stelle steht jetzt Lukas Korn. Lukas ist Songschreiber und Gitarrist der wunderbaren Band Lyschko aus Solingen. Du wusstest es. Ja, ich würde mal im ersten sagen, Post-Punk-Formation. Eine Sängerin, eine Schlagzeugerin, ein Bassist und ein Gitarrist. Das klassische Four-Piece. Die haben jetzt gerade ihr Debütalbum mit Tobi Siebert aufgenommen. Das klingt wirklich sehr, sehr gut. Und ich bin mir super sicher, dass das eine wichtige Band werden wird. Oder eine noch wichtigere Band werden wird hier in diesem Land. Falls man den Krach im Hintergrund wahrnehmen kann, die Neubauten proben hier. Nein, ich wohne in der Nähe von einem Supermarkt, da wird geladen den ganzen Tag. Lukas ist eigentlich Gitarrist, aber wie jeder begabte Musiker oder wie jede begabte Musikerin hatte er kein Problem, auch einfach ein anderes Instrument zu lernen. In diesem Fall war halt die Position als Bassist frei und also der hat es im Handumdrehen einfach gelernt. Der ist so ein guter Bassist und ich meine auch behaupten zu dürfen, es hat ihn in seinem Dasein als Musiker nur geholfen, auch dieses Instrument so zu verstehen zu lernen und was man damit alles so machen kann. Er ist ein fantastischer Bassist, das ist wirklich krass. Also innerhalb von gefühlt 2 Monaten hatte er das Ding einmal durchgespielt. Mhm. Theo ist noch dabei. Theo spielt Keyboard und Gitarre und singt viel. Oliver spielt Gitarre und Trompete und singt auch viel. Dem habe ich das Keyboard abgeluchst. Und das wiederum spielt jetzt ein Neuzugang, nämlich Johannes Valenta. Und der hat auch das Urlaub von mir Video gemacht. Und der ist jetzt der Keyboarder. Der macht nur das. Mhm. Einer von 3 Leuten in dieser Band, die auch nur eine Funktion haben und die auch sehr gut erfüllen. Der spielt, der spielt die Keyboards. Und Christoph ist natürlich immer noch dabei. Mein Fels in der Brandung, der ist von ganz, ganz am Anfang dabei. Auch aus Herxheim wie ich. Mhm. Und ich. Das war's, glaube ich, ja. Wir sind zu 6 jetzt.
Aber du hast jetzt gerade auch schon so anklingen lassen, man hat gemerkt, da ist sehr viel Persönliches. Das ist ja im Prinzip, wenn die Platte fertig ist und sie steht dann in den im Laden und die Leute können sich die kaufen, dann bleibt für dich ja eigentlich nur noch das Live-Spielen. Von daher ist es ja total wichtig, wer da live deine Songs spielt und wie die spielen.
Ja.
Bist du da pedantisch?
Ja.
Also schon so, nee, das habe ich mir aber anders gedacht. Spiel mal
ja.
Hier so, schon, ne?
Ja.
Weil ich meine...
Ja.
Wie sehr?
Ja, ja, sehr. Ich glaube, es wäre unfair, den anderen gegenüber würde ich da versuchen einzulenken. Ich bin schon krass, ich kann schon krass pedantisch sein. Ich mein's aber immer nur gut. Was am Ende immer so klingt wie, ich schlage dich, weil ich dich liebe. Aber so meine ich das gar nicht, sondern ich weiß, dass alle, die in dieser Formation spielen, fantastische Musiker sind. Und ich glaube, ich will die immer nur so ein bisschen weitertreiben noch, weil ich beschäftige mich den lieben langen Tag beinahe mit nichts anderem als Musik und das ist ein unfassbares Privileg, was mir zuteil wird, dass ich das tun darf, dass ich den ganzen Tag hier rumsitzen kann und ständig Gitarre spielen kann. Der Christoph, der muss in den Proberaum fahren, abends, nachdem der fertig ist mit seinem Brotjob, sag ich mal, um halt Schlagzeug zu üben. Du kannst ja nicht einfach dann, ne, ach, heute bleibe ich mal zu Hause vom Büro und setz mich in meine Wohnung und spiele da den ganzen Tag Schlagzeug. Mhm. So funktioniert's halt nicht. Deswegen, wenn ich pedantisch bin, und das bin ich mitunter sehr oft, dann nur, weil ich weiß, da geht noch was. Und bei Christoph speziell muss ich sagen, diese Sachen auf der Platte, das ist teilweise so vertrackter Blödsinn, den ich da programmiert habe, den kein Schlagzeuger, keine Schlagzeugerin wahrscheinlich je so spielen würde. Aber der Mann hat sich dem so, also wirklich ohne jedwede Angst angenommen und spielt das jetzt wie ein junger Gott. Und so geht es allen anderen in der Band auch. Ich hatte keinerlei Zweifel daran, dass wir... Und das ist vielleicht auch teilweise den simpleren Arrangements der Songs geschuldet, dass wir da Probleme haben werden, das irgendwie live umzusetzen.
Ich würde gerne das Wort Blödsinn rausstreichen. Vertrackt würde ich dir unterschreiben, was die neue Platte angeht. Mir ist jetzt zum ersten Mal aufgefallen, dass es wirklich eindeutig einzigartig ist, was du machst. Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist.
Ach, endlich.
Wirklich.
It only took 3 Records. Weißt du, was lustig ist, Nadine? Die Leute sagen jetzt zum ersten Mal zu so Sachen, ach, so ein typischer Drangsal-Song. Und das hat mich echt 3 Platten gekostet.
Ich fand es irgendwie von Anfang an so. Wir lassen jetzt mal, über die Platte reden, weil deswegen sprechen wir ja eigentlich. Und das ist mir jetzt auch ganz wichtig, über die einzelnen Songs zu reden, weil da ist mir diesmal sehr, sehr viel aufgefallen. Also Exit Strategy heißt das Album. Man ist immer dazu geneigt, Exit Strategie zu sagen, weil
kannst du auch sagen, am Ende ist das ja am Ende meint es ja das Gleiche.
Weil du ja quasi bis auf eine Textzeile, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, ist, glaube ich, Französisch und der Rest ist wirklich diesmal wieder Deutsch, richtig? Stimmt,
ne? Ja.
Ja. Als ich gehört habe, dass du das dritte Album machst und es diesen Titel trägt, war mein erster Gedanke, der macht den Sack jetzt zu, der schließt das Kapitel Drangsal ab, er hat damit gar keine Probleme, macht was komplett anderes. Könnte ich mir bei dir gut vorstellen. Und das Album wirkt auch ein bisschen wie so ein Konzeptalbum. Wenn der letzte Ton verklungen ist, denkt man, wenn das der Abschied wäre, es wäre ein cooler Abschied.
Oh, ich krieg fast Gänsehaut. Ja, so war es gedacht, tatsächlich. So eine Art Abgesang einfach. So, also wie so ein, ich mag das klassische Triptych. Ich meine, als Musiker ist man auch dann natürlich gewillt, Dinge zu verklären und so zu tun, als hätte man so einen Long-Term-Plan gehabt. Und es ist natürlich absoluter Blödsinn. Ich habe mir, als ich Haarescheim geschrieben habe, nicht überlegt, dass ich 2021 Exit-Strategy machen werde, sondern, aber ich komme von Marilyn Manson. Fick Marilyn Manson jetzt, aber ich komme halt von diesem Antichrist-Superstar, Mechanical Animals und Hollywood. Das hat mich immer so krass beeindruckt, wie es da so einen roten Faden gibt und wie da so eine Geschichte erzählt wird. Und ich glaube, Exit Strategy ist das konzeptigste Album in dem Sinne, dass es eigentlich ein großes Thema gibt. Und das gab es, glaube ich, vorher noch nicht. Aber das ist mir tatsächlich, und das muss ich auch zugeben, weil es einfach so ist, erst so im Nachhinein richtig klar geworden. Weil ich finde immer, so kommt es mir zumindest vor, eine Platte zu machen, so ein bisschen wie, man kriegt so einen Eimer und da sind ganz viele Puzzlestücke drin und du kennst aber das Bild nicht. Und dann musst du die erstmal ausleeren und dann musst du die erstmal alle umdrehen und so ein bisschen vorsortieren und langsam ergeben sich so Farben und dann ergeben sich Formen und dann ergeben sich wirklich Songs. Und am Ende gibt man das dann den Leuten und die spiegeln dieses Bild auf dich zurück und die sind so, hey, vom Cover über den Titel bis zu den Texten geht's eigentlich die ganze Zeit um Flucht, um Identität, um Abtreten, um Auswege, um Schweben, um alles abstreifen. Und dann muss man sich dafür rechtfertigen. Und in diesen Momenten fällt mir das selber dann erst auch auf und ich bin so, ha, ja, okay. Und dann muss ich mir selber erstmal Gedanken darüber machen, wo das denn herkommt. Und ich finde irgendwie auch, ist, dass es so eine konzeptige Platte ist. Und ich habe irgendwie von Anfang an immer gesagt, so, wo siehst du dich in 5 Jahren, wurde ich gefragt. Und immer gesagt, hey, ich weiß nicht, ob ich das für immer machen will, darf, kann, soll. Und irgendwie fand ich das dann auch, im Titel steckt auch irgendwie mehr. Ich wollte auch natürlich einen Gegensatz bilden zu den zwei pfälzischen Titeln oder zumindest diesen zwei Sachen, die mit der Pfalz zu tun haben. Und habe mit einem englischsprachigen Titel, der Exit Strategy heißt, nicht nur einen Gegensatz gefunden, sondern auch das so ein bisschen persifliert, weil ich ja sage, ich suche nach einer Exit-Strategie aus diesem Bild, was ich kreiert habe. Mhm. Und die Exit-Strategie ist, das Album Exit-Strategie zu nennen, was ich ein bisschen witzig finde. Ja, also ich glaube nicht, dass es meine letzte Platte ist, Clove of Holz. Aber ich glaube, ich bin wahnsinnig genug, das alles einfach vom einen auf den anderen Tag hinzuwerfen. Das würde mir nicht unähnlich sehen, sage ich mal. Aber es macht so Spaß, es macht mir gerade noch Spaß. Ich will erstmal wieder die Songs jetzt live spielen. Wir hatten jetzt, deswegen ist meine Stimme auch so ein bisschen am Arsch, wir hatten jetzt gerade 2 Tage Produktionsprobe im SO 36 in Berlin und haben da mal wieder Bühnenluft geschnuppert. Ja, und so leicht werdet ihr mich nicht los. Jetzt muss ich erstmal noch ein bisschen spielen.
Ich finde, du hast es auch total schnell hochgefahren, weil du jetzt eben so angedeutet hast, ja, 3 Alben, bis sie gemerkt haben, dass das einzigartig ist. Seltsamerweise fand ich es von Anfang an schon einzigartig. Mir hat aber immer was gefehlt. Und erst jetzt, also ich habe dich schon in unterschiedlichen Settings gesehen, im Club, auf einem so mittlere Leute-Konzert und auch auf Festivals schon. Und erst jetzt ergibt es für mich alles Sinn. Das ist total seltsam, quasi genauso, wie du es jetzt eben beschrieben hast. Ich wusste immer, da ist irgendwas.
Ja.
Und jetzt ist es irgendwie rund. Also du könntest...
Das finde ich voll lieb.
Könntest aufhören, musst es aber nicht, aber gleichzeitig hast du auch alles so extrem hochgefahren, dass man sich schon so ein bisschen fragt, was soll da jetzt noch kommen? Also ich bin erstmal sehr gespannt, wie du als Headliner auf dem Maifeld-Derby auftreten wirst, weil das Ganze, was du jetzt da hingestellt hast mit deinem neuen Album, das braucht ja auch eine visuelle Begleitung auf der Bühne. Das heißt, da wirst du auch mehr machen, oder?
Ja, also ich habe mir zum Beispiel überlegt, du stellst so tolle Fragen. Du stellst Fragen, die ich gerne beantworte. Das möchte ich dir an der Stelle.
Ich habe noch 2 Seiten.
Herrlich. Mir ist der visuelle Aspekt von einer Band immer sehr wichtig. Zumindest von meinem Projekt anyway. Und ich sag's nochmal, ich komme halt von Marilyn Manson. Da ging's eigentlich nur um den visuellen Aspekt. Da sind auch tolle Songs hier und da, aber das war natürlich schon immer auch, also wenn der jetzt wie Average Joe angekommen wäre, dann glaube ich, wäre das alles, hätte sich das nach 1996 auserzählt oder so. Ich liebe es, mich zu verkleiden und es ist alles ein Weg. Das möchte ich erstmal sagen. Du hast mich wahrscheinlich am Anfang gesehen zu Haresheim-Zeiten und weißt, ich hatte erst diese Platte, die Markus Ganter halt aufgeblasen hat und dann hatte ich eine Band und wir waren alle komplett überfordert, weil wir noch, uns hat einfach diese Bühnenerfahrung gefehlt. Es war ja nicht so, wir waren jetzt die letzten 4 Jahre im Proberaum und haben uns den Arsch abgetourt und jetzt haben wir eine Platte aufgenommen und jetzt gehen wir auf die Bühne, sondern es war so, na, es gibt diese Platte und es gibt uns. Und dass man uns überhaupt erlaubt hat, unter dem wachsamen Auge der Öffentlichkeit zu wachsen, auch als Band, das finde ich sehr schön, weil wenn man, glaube ich, so Drangsal 2015 im Hotel Shanghai in Essen, wo wir im Stau standen und dann direkt aus dem Auto auf die Bühne sind und Drangsal 2019, 18 im Huxleys, ich glaube, das sind 2 völlig verschiedene Bands einfach. Ich glaube, das sind das hat miteinander einfach nichts mehr zu tun. Und das musste erstmal passieren. Und dann musste ich natürlich auch irgendwie den Mut entwickeln, das visuell überhaupt zu untermalen. Weil du kannst nicht aufrocken wie der hinterletzte Clown und dann auch noch scheiß spielen. wir werden immer irgendwie Fehler machen und das gehört auch dazu. Das ist Live-Musik und man versucht, ich habe mir einfach Gedanken gemacht, okay, die Leute, die uns jetzt 2019 oder 2018 gesehen haben, wenn die jetzt nochmal auf eine Show kommen, soll da dann wieder dieser Blitz hängen und das Bassdrum-Fell ist das gleiche und alle haben das gleiche an und ich auch? Nee. Deswegen, ich brauche eine neue Gitarre, ich brauche irgendwie einen komplett neuen Anzug, neue Schuhe. Ich möchte von der Farbe meiner Fingernägel bis zum Outfit, zum Backdrop, das muss alles anders sein. Weil ich finde, das macht auch Spaß. Ein neues Intro, eine neue Dramaturgie, eine neue Setliste. Ich würde mir sowas immer wünschen von Bands irgendwie. Ja. Dass man so, nicht von jeder Band. Es gibt Bands, die tragen sich selber durch ihre eigene Grandessa, so, die sie musikalisch ausstrahlen. Und die brauchen keinen Pomp. Mir macht es aber einfach Spaß, mich zu verkleiden, wirklich. Also mir macht es total Spaß zu performen und ich habe jetzt mir einen neuen Anzug machen lassen, und machen lassen klingt so, als wäre er geschneidert worden, aber es war tatsächlich ein weißer Anzug, den ich tragen werde für die Konzerte dieses Jahr, und der ist bemalt worden. Mhm. Ich habe sehr, sehr schöne Schuhe bekommen von Rani Bagheria aus Wien. Das sind so hochhackige Lederstiefel mit so einem dicken Absatz, die ich gestern bei der Produktionsprobe auch das erste Mal getragen habe und natürlich erstmal 10-mal fast auf mich hingelegt habe und dann gemerkt habe, so mit diesen spitzen Schuhen ist es gar nicht so leicht, meine Pedale zu treten und so. Und ich habe für die ersten paar Songs trage ich eine Maske. Mhm. Eine Maske, die mein ganzes Gesicht und meinen ganzen Kopf bedeckt, aus Latex, und die hat so Teufelshörner, auch aus Latex. Ich wollte sie eigentlich das ganze Konzert übertragen, aber es ist eine hautenge Latexmaske im Bühnenlicht zu tragen und dann noch zu singen und zu performen, ist wirklich nicht machbar. Das heißt quasi, es gibt so wie eine Art Zwiebelkonzept. Bin unter der Maske natürlich geschminkt und dann ziehe ich sie ab und dann streife ich quasi irgendwann auch das Jackett, denke ich mal, ab, wenn mir zu warm wird und so. Und ich finde das einfach, ich sehe ja auch gern lächerlich aus. Also das darum, es geht ja nicht mal darum, dass das cool sein muss. Ich sehe einfach gern, ich liebe es einfach, mich zu verkleiden, und das kann auch ein falscher Schnurrbart und ein Cowboyhut sein. Mir macht es einfach Spaß. Und dann denke ich, zur Tour wird es wieder ein neues Outfit und irgendwie neue Ideen geben. So, ich überlege mir das dann schon immer vorher. Ich treffe mich heute mit meiner lieben Freundin Leana, die meistens mein Make-up macht für Fotoshootings oder bei Konzerten, wenn sich's ausgeht. Und dann überlegen wir uns heute, was man unter diese Teufelsmaske machen kann, weil, also, wenn du die eine Minute aufhast, ist sie klatschnass innen drin. Man schwitzt wirklich ganz, ganz schlimm. Ja, und wenn ich sie dann abstreife, muss ja irgendwas drunter sein. Es ist fürchterlich. Es wird immer schlimmer. Das sage ich einfach nur. Es wird immer schlimmer.
Als du eben gesagt hast, neue Bassdrum, dachte ich kurz so, hey, Uffbasser, da kommt das FCK-Logo weg, aber das passt natürlich nicht mehr. Das ist ja klar.
Eigentlich passt es mehr denn je, aber ich finde, wie gesagt, ich fand das immer sau witzig und ich finde es auch immer noch witzig. Und man muss dazu sagen, nicht, dass das ein triftiger Grund ist, aber Christoph hat auch einfach ein neues Schlagzeug. Es war sowieso so, ich habe jetzt genug davon. Das ist in dieser Ära und ich will einfach neue Stimuli für mich und für die Leute draußen. Ich habe einfach Bock, dass man so gucken muss erstmal. Das ist doch geil.
Aber die Pfalz-Komponente ist auf jeden Fall da. Ich habe mir ein paar von den Merch-Sachen angeguckt, die der Erik von Papst mitgestaltet hat. Und da gibt's ja so ein kleines Teufelchen. Und wer aus der Pfalz kommt und dich vielleicht auch einfach verfolgt, weil du hier aus der Region bist, der wird natürlich sagen, da hier der Betze-Teufel.
Betzi, also, der Betzi.
Genau, also von daher.
Der Teufel bin ja ich. Also das soll ja ich als, das ist ja die Cartoon-Version von mir quasi vom Cover. Und ich finde es so witzig, weil dieses Cover so wie so ein 80er-Jahre-B-Movie aussieht. Und dann auch alles wieder so fürchterlich überkandidelt und theatralisch und drastisch. Und dann ist da aber so ein Cartoon-Teufel. Der nimmt dem Ganzen dann, finde ich, sofort so die Ernst. Und das, finde ich, passt auch sehr gut zur Musik, weil die ist auch theatralisch und die ist auch fürchterlich überladen und überkandidelt und manchmal textlich extrem drastisch und dann wird es wieder gebrochen. Also Omnipräsenz trotz Renitenz klingt so, Brille nach oben schieben, Jochen Distelmeier möchte seine Texte zurück, und dann kommt aber, keine Ahnung, dann kommt halt so, Komasaufen nimm ich wie ich bin, oe oe. Weißt du, ich finde das irgendwie immer ganz funny. Die Inspiration für, zeig dir die Inspiration für den Comic-Teufel war tatsächlich er hier. Kennst du ihn?
Ja.
Hot Stuff, The Little Devil. Wir haben erst Hot Stuff benutzt und dann dachten wir so, oha, wenn die Anzeige kommt, und dann haben wir unseren eigenen kleinen Teufel gemacht.
Als du Mädchen sind die schönsten Jungs veröffentlicht hast, habe ich dir eine Nachricht geschrieben über Instagram. Ja. Und zwar habe ich dir geschrieben, dass ich das sehr mutig finde, dass du so ein Thema aufgreifst.
Danke.
Und habe dann ein paar, also weil du könntest es hier einfach machen. Ich finde, du bist auf so einem Level. Und auch wenn man sich die Leute anschaut, die auf deine Konzerte kommen, ich habe, glaube ich, noch nie ein so heterogenes Publikum gesehen, wo man wirklich nicht erahnen kann. Also du hast kein typisches Drangsal-Publikum, da kommen ganz unterschiedliche Leute.
So strange, gell? Und ich liebe das. Hinten stehen die Goths und ich meine, I'm fucking talking Goths, okay? Ich rede hier nicht von so, ich rede von Leuten in Kostüm und wirklich auch sehr junge Menschen. Und aber auch so richtig so die Hipster, tätowierte, coole Stadtkinder, aber auch so normale, erwachsene Menschen und alles zwischendrin. Und das liebe ich. Und das lieb ich. Ich möchte nicht nur für eine bestimmte Gruppe sein. Ich finde es so toll, wenn das so viele verschiedene Leute irgendwie anzieht.
Und dann ist es ja auch wirklich so, wenn du dann so eine Message hast, dann erreichst du ja auch jemand. Also ich finde es immer schade, wenn du weißt, da ist jetzt eine Band, das ist eine Punkband, die weiß, 99% der Leute, die da stehen, klatschen, wenn es heißt, wir sind alle gegen Nazis. Aber du kannst dir da, glaube ich, gar nicht immer so sicher sein. Das heißt, in dem Fall bist du aus meiner Sicht mit dem, also der Inhalt des Songs ist aus meiner Sicht, also diese non-binäre Geschlechteridentität. Ich habe dann aber danach mitbekommen, dass es wohl mit dem Künstler Henry Jacobs, dass ihr wohl da so ins Gespräch gekommen seid, weil er das aus einer anderen Sicht gesehen hat.
Was ja auch total wichtig ist.
Ja, auf jeden Fall. Also, weil man kann natürlich da auch Transmenschen, Transsexualität auch darin wiederfinden. Was hat dich dazu bewegt, diesen Song zu machen? Und hast du es bewusst vermischt, weil es für dich vielleicht nicht eins ist, aber ein ähnliches Thema?
Ich glaube, dass es sehr schwierig ist, allgemeingültige Kunst zu machen. Und ich glaube sogar, dass es nicht nur schwierig, sondern unmöglich ist. Ich glaube, dass es stets unmöglich war und ich glaube, dass es mehr denn je unmöglich ist. Das ist auch nicht mein Anspruch. Und ich finde, dass das so ein bisschen das eins der kommunikativen Probleme meiner Generation ist, dass jeder erwartet, dass alles für das Individuum spricht. Alles, was ich konsumiere, muss mir recht sein, basically. Und das ist Käse, meiner Meinung nach. Es gibt Grundpfeiler des Umgangs, die ich selber viel zu lange umschlängelt habe. Natürlich muss man respektvoll miteinander umgehen und wenn eine Person sagt, das und das funktioniert für mich nicht, dann hat man das auch zu respektieren. Es heißt aber nicht, dass man necessarily agreed. Ich bin großer, 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 großer Fan von agree to disagree. Ich habe überhaupt kein Problem, andere Meinungen bis zu einem gewissen Grad natürlich zu akzeptieren. Ich habe ja meine. Das ist ja auch total cool und ich habe ja eine sehr subjektive, eine sehr individuelle Ansicht auf das Leben geprägt von allerlei Sozialisation und um nicht zu therapeutisch zu werden, also wie viele Privilegien und dies und das. Ich finde, wenn man so einen Song macht, ist man nicht gefeit vor allerlei Reaktionen. Es gibt Leute, die finden das super mega klasse und die weinen und für die hat das etwas Hymnisches und das sind auch Menschen à la Couleur, sage ich jetzt mal, mit den verschiedensten Backgrounds und was weiß ich. Es gibt Leute, die sehen das kritisch, die sagen, warum musst du das machen? So, was gibt dir das Recht zu sprechen? Und dann kann ich mich verteidigen, muss ich, finde ich aber nicht. Dann gibt es eben auch harsche Kritik. Es gab auch genug Drohgebärden und Androhungen von Gewalttaten. Und das finde ich halt, witzig so. Darüber, da kann ich nicht drauf eingehen, dann ist Zeitverschwendung. Es gibt Leute, die finden es, die können sich damit überhaupt nicht identifizieren. Und ich finde, was man verlernt bei all dem Getwitter, ist einfach nicht die Ursprungsreaktion im Internet breitzutreten, sondern vielleicht das Gespräch zu suchen. Und ich weiß, dass KünstlerInnen vielleicht unerreichbar wirken und ich gehe auch nicht auf alles ein und ich habe auch keine Zeit, mir alles durchzulesen, aber es ist leichter denn je, Leute zu erreichen und früher gab es einen Sender, eine Senderin und Milliarden EmpfängerInnen. Du konntest nicht ins Radio zurückschreien und sagen, warte mal, Paul Simon, den Song finde ich jetzt aber nicht gut. Es gab Leserbriefe oder sowas, aber jetzt ist jede Empfängerin auch eine Senderin. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und deswegen muss man da auch, finde ich, bis zu einem gewissen Grad in den Diskurs treten. Und als ich Henrys Reaktion gelesen habe, ich sage jetzt mal Ursprungsreaktion, war ich getroffen. So wie jeder getroffen ist, wenn er kritisiert wird. Ich finde es auch immer voll strange, wenn Leute sagen, dass ihnen sowas überhaupt nichts ausmacht. Daran glaube ich einfach nicht. Lob ist einfach so viel flüchtiger als Kritik. Und weil meine Perspektive eben so derbe individuell ist, so wie jede Perspektive derbe individuell ist, ist es für mich wichtig, aus meinem Kopf zu versuchen, zu einem gewissen Stück rauszutreten und mir anzuhören, wie andere Menschen mit anderem Leben und anderen Erfahrungen und anderer Sozialisation und einem anderen Background das lesen, das verstehen. Das heißt nicht, dass ich es so lange abändere, bis es möglichst allen gefällt, weil das eben unmöglich ist. Ich kann nicht bestimmen, wie jemand etwas liest. Ich glaube, ich kann die simpelsten Sätze sagen und man liest es falsch. Turmbau zu Babel waren viele Leute so, da geht's schon um deinen Schwanz, oder? Und ich war so, entschuldige, was? Und da, weißt du, da muss man dann einfach sagen so, nein, aber wenn du das so lesen möchtest, dann ja. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich nicht so krass nach innen, sondern nach außen blicke. Und es ist ein super sensibles und ein super individuelles Thema. Und es gibt keine Erlaubniskarte. Hier mein Kumpel, der den und den Background hat, der hat den Song gehört und der hat gesagt, für mich ist das genau das Richtige und es spricht für mich und ich habe geweint und das ist empowering. Deswegen darfst du, Person B mit ähnlichem Hintergrund, nicht Kritik üben. Das ist Käse. Hm. Das sehe ich so nicht. Und deswegen habe ich Henry einfach angeboten, dass wir uns treffen und darüber reden. Nicht, das klingt viel aggressiver, als ich meine, aber ich war so, hey, erklär mir, was du daran kacke findest so. Und es war aufschlussreich, respektvoll, herrlich. Es gibt Punkte, die sehen wir 1:1 auf Augenhöhe und es gibt Sachen, da würde ich auch einräumen, dass er damit recht hat, dass das durchaus gelesen werden kann, als würde es Narrative bedienen, die auch schlecht sind. Und dann gibt es Sachen, da sehen wir einfach das komplett unterschiedlich. And that's fine. Und ich bin einfach kein Fan mehr von diesem, Mann, ich bin jetzt sauer, dass diese eine Person etwas macht, was nicht 100% mit meiner Ansicht d'accord geht. Und deswegen schreibe ich das jetzt so lange ins Internet, bis alle möglichst auch der Meinung sind, aus Angst davor, aussätzig zu sein. So funktioniert es für mich einfach nicht so. Let's talk. Und ich habe dann auch sowas gekriegt wie, findest du das jetzt mutig, nur weil du in deinem Video mit Stöckelschuhen rumläufst? Nee, ich habe noch nie als mutig empfunden, wie ich mich anziehe. Das mache ich einfach nur, weil es mir gefällt, weil es für mich selbstverständlich ist, dass ich mich anziehen kann. Und das ist natürlich auch ein krasses Privileg, wie ich möchte. Ich laufe auch durch Neukölln und habe eine Lederhose an und werde immer noch Schwuchtel genannt dafür und find's strange. Wenn jemand das mutig findet, was ich mache und es inspiriert, selber sich mehr zu fühlen und zu tun, auf was man Bock hat, that's fine. Aber ich empfinde es nicht als mutig, was ich mache.
Vielleicht empfinde ich es auch als
Monolog,
mutig.
Monolog, Ende.
Vielleicht empfinde ich es auch als mutig, weil ich da schon viel mehr reininterpretiere. Ich glaube, es gibt Leute, die wirklich, für die steht diese Zeile, Mädchen sind die schönsten Jungs, auf einer ganz, ich sag jetzt mal, naiven Ebene, wie man auf dem Schulhof gesagt hat, Mädchen sind die schönsten. Und jetzt sag mal, Jungs sind die schönsten. Gleiches gilt auch für Turmbau zu Babel. Und wenn ich mir den Song Lidrian anhöre, ich höre da jetzt zum Beispiel, also ich habe mir den Song schon so oft analysierend angehört, ich höre da zwei Spuren, ich höre da einmal die Sado und einmal die Maso-Spur, im Refrain überlagern die sich für mich und ich stehe davor und denke, wow, wie cool, wie er das gemacht hat. Andere hören da vielleicht einfach raus, ja, mein Ex-Freund und ich, wir haben öfter mal Streit. Ach, ich liebe den trotzdem. Weißt du,
ich finde auch Kunstfreiheit, das ist eine Diskussion, die können wir hier nicht führen, weil die einfach den Rahmen sprengt. Aber ich habe, wie du sagst, Lidrian auch alle möglichen Reaktionen gekriegt von, findest du nicht, dass du damit Narrative einer toxischen Beziehung bedienst? Und andere Leute einfach nur so, ja, ist doch klasse. Am Ende des Tages hoffe ich, dass die Texte einfach genug Interpretationsspielraum lassen, dass jeder Hörer selber irgendwie eine emotionale Beziehung zu dem Song entwickeln kann. Ich höre so viele Lieder, die überhaupt nichts mit meiner Lebenssituation zu tun haben, die mir aber so viel bedeuten und die für mich irgendein Gefühl ausdrücken, auch wenn es um was komplett anderes geht. Aber das ist ja das Schöne an Musik. Und bei Lidrian geht's mir einfach darum zu sagen, hier, guck mal, man macht sich so krumm für Leute und man wird so abhängig von der Anerkennung von jemandem, der einen eigentlich nur zum Spaß benutzt und egal, und dieses Merken, dass, ey, egal wie krumm ich mich für dich mache, egal wie sehr ich mich dir füge, erst wenn ich dich bedrohe an die Wand stelle mit einer Knarre und sage, na, liebst du mich denn auch? Erst dann sagst du, ja, ich lieb dich auch. Was im Umkehrschluss natürlich bedeutet, egal was ich tue, ob ich so bin, wie ich bin oder ob ich mich komplett krumm mache, diese Person wird mich nie so sehr zurück appreciaten, wie ich sie, und deswegen geh weg.
Ja, und man kann auch die sexuelle Komponente komplett rausnehmen und kann das quasi sogar auf einen inneren Dialog nehmen. Das ist mir heute Morgen aufgefallen. Du sprichst gar nicht konkret von zwei Leuten, du könntest quasi auch einen Dialog mit dir selbst führen. Kann man auch.
Ja, voll. Aber das kann man, das kann man bei, ich finde es so krass, dass man so als deutschsprachiger, ich sag mal, Indie-Musiker, wird man immer so krass zu seinen Texten befragt. Es gibt literally Leute, das heißt nicht, dass alles, was ich singe, automatisch okay ist, aber es gibt literally Leute, die darüber singen, Frauen zu schlagen und dann Frauen schlagen. Und ne, die sind dann trotzdem irgendwie in der FAZ und es das heißt so, oh, der letzte richtige Rockstar und so. Und man ist so, come on. Deswegen, keine Ahnung, das ist wie mit Schnuckel. Da gab es auch Leute, die dann so waren, ja, du kannst doch nicht einfach singen, du bist dumm. Und ich war so, hä? Doch, nicht, hä? Doch, ja, doch, das, also, und wie ich das kann. Weil am Ende das natürlich einfach der leichteste Trick, um irgendwie Journalistinnen auf eine falsche Fährte zu führen, was nicht die Idee von dem Song ist, aber, oder HörerInnen auf eine falsche Fährte zu führen, ist anstatt ich, du zu sagen und anstatt Mann, Frau zu sagen. Und schon ist es eine andere Person und am Ende, über wen singe ich da? Singe ich über mich selber? Singe ich über Fans? Singe ich über mich als Fan? Singe ich darüber, wie Fans mich sehen? Singe ich über meine Lieblingspornodarsteller? Singe ich über, weißt du, über generell Liebe in Zeiten von Social Media? Who cares? I don't know.
Ich muss jetzt anfangen zu sortieren, weil ich noch so viele Sachen habe. Was mir auch noch wichtig wäre, wäre dieser Song Ein Lied geht nie kaputt. Das fängt mit so einer schönen Spieluhr-Melodie an. Was
niemand fragt mich je was über den Song.
Nein, ich finde es ein auffällig schöner Song. Danke. Diese Spieluhr-Melodie ist für mich so, ich habe da auch mit Fritzi Ernst drüber gesprochen, dass ich es so bemerkenswert finde, dass Kinderlieder über Jahrhunderte weitergetragen werden, ohne dass die irgendwo aufgeschrieben werden und lösen ja überall eine ähnliche Situation aus. Hast du so wie Sheldon Cooper das Katzentanzlied hast, irgend so ein Lied aus deiner Kindheit, mit dem du wirklich was ganz Intensives verbindest?
Ich habe als kleines Kind, also es ist nicht wirklich ein Kinderlied, aber also es ist ein Lied, was ich als Kind viel gehört habe. Ich habe zum Einschlafen immer Alf-Kassetten gehört. Und es gibt diese Folge, da verliebt er sich in Lynn. Und schreibt dann ein Lied für sie und dreht auch ein Musikvideo dafür. Und das habe ich so oft gehört, dass ich das immer noch auswendig kann, obwohl ich das letzte Mal wahrscheinlich mit 9 gehört habe oder so oder mit 10.
Aber du hast ausschließlich positive musikalische Kindheitserinnerungen. Ich hatte sehr oft Angst auch vor Musik.
Nee, meine Eltern haben mich bei meiner Oma geparkt, um aufs Rammstein-Konzert zu gehen und ich war halt angefressen, dass ich nicht mitgehen kann zu dem Mann, der sich anzündet. Deswegen, es konnte gar nicht extrem genug sein. Das ging halt los mit Marilyn Manson, mit Rob Zombie, dann kam sowas wie Slipknot, Mudvayne, Murder Dolls, Hauptsache geschminkt oder maskiert, verkleidet, Mushroom Head, Kitty, es musste irgendwie der Gitarrist von Limp Bizkit, Wes Borland mit diesen geilen Verkleidungen, es musste irgendeine Form von Show sein und das hat sich dann bei mir so in so ein Extrem entwickelt, wo ich immer nach der nächsten edgy Musik gesucht habe, dass ich dann irgendwo gelandet, irgendwann beim Black Metal gelandet bin natürlich und dann auch bei so Noise und so Sachen wie irgendwie Boyd Rice und die ich heute viel differenzierter betrachte, wo ich so bin, ich weiß nicht, ob ich das noch so gut finde alles und sowas wie Throbbing Gristle oder so und Genesis Peorage, ich jetzt viel interessanter finde aus anderen Gründen als dieser faschistoide Discipline, we need some discipline, weil das halt edgy ist und so. Und das ist ja so, wie man sich halt auch entwickelt. Und irgendwie, dann waren mir plötzlich andere Sachen wichtig. Songwriting. Und dann, weißt du, kommt man so auf Prefab Sprout, was literally die unedgieste Band der Welt ist, wo noch nicht mal geflucht wird. Und als Paddy McAloon 2013 das erste Mal Asshole in einem Song gesagt hat, sind die Leute einfach wirklich auf die Barrikaden gegangen und waren so, das geht doch nicht. Und ich habe das erste Mal auf Exit Strategy in einem Drangsal-Song geflucht. Und ich bin eigentlich voll die obszöne Person. Aber trotzdem, ich finde, Musik ist sowas Schönes und irgendwie, keine Ahnung, mir konnte gar nichts Angst machen. Ich wollte immer mehr Angst haben vor Musik und ich am liebsten wäre mir gewesen, dass es der irgendein Mörder und total kranker Typ dieses Album gemacht hat, weil das macht es halt, weißt du, dieses Schockrock-Ding, damit war ich so sozialisiert und egal in welcher Facette, Guar, so klasse und weißt du, alles, was irgendwie Blood and Guts war und hab dann auch nie obsessiv oder so, aber auch so Sachen wie The Mentors gehört, was eine ganz, ganz fürchterliche Drecksband ist. Aber ich fand halt alles so, ich fand es so interessant einfach. Ich habe Kurt Cobains Autobiografie gelesen, als ich 13 war, As You Would. Da kam die auch, glaube ich, gerade raus, schön gebunden und so mit den ganzen Zeichnungen und alles. Und da hat er von Gigi Allin gesprochen. Und ich weiß, wer ist denn dieser Gigi Allin? Und von den Melvins, wer sind denn die Melvins? Und so, und ich hatte in meiner Kindheit schon, ich hatte keine Angst vor Musik. Und jetzt, wo ich werde in 2 Tagen 28 und betrachte viele dieser Dinge, die finde ich jetzt so, oh, das, boah, das finde ich ein bisschen eklig und das muss nicht sein und da ist die Mucke irgendwie einfach kacke und oh, das finde ich irgendwie problematisch und den würde ich ungern unterstützen. Ich betrachte es jetzt erst so viel differenzierter als mit 20 oder so, wo ich halt, Hauptsache es ist krass, weißt du?
Ja, das finde ich auf jeden Fall auch und auch Black Metal, alles was du gesagt hast, diese optisch stark überzogenen New Metal Sachen, ja, fand ich alles super, aber bei mir waren es wirklich als Kind so körperliche Reaktionen auf Peter und der Wolf und ich erinnere mich an Marillion, mein Bruder hat mich immer alleine gelassen, obwohl er auf mich aufpassen sollte und sagt dann immer, ja, und er sagt dann immer, ich leg dir die Platte rein, ich gehe dann weg, du sagst nicht, dass ich weg war und dann lag ich im Bett und dann kam dieses Do you remember? Und ich so, oh mein Gott. Und das ist wirklich, wenn ich es heute noch höre, vor kurzem saß jemand mit einem Klingelton von Peter und der Wolf im Bürgeramt irgendwie mir gegenüber. Ich krieg richtig Angst, wenn ich diese Melodie höre. Das ist ganz komisch. Oh.
Also
was meinte ich jetzt? Alles andere natürlich.
Ich hatte Angst vor Karlsson vom Dach.
Ja, der ist aber auch krank. Karlsson vom
was
Dach
geht
ist
ab?
Auch, der ist echt
krank. Der ist der allerkrasseste.
Mit seiner furchtbaren,
ja,
mit seinem Furzpropeller, ja, ja. Worauf ich noch hinaus wollte, du hast ja dieses Hey, du da, hey. Und das erinnert mich natürlich daran, dass du in jedem, ich weiß nicht, ob du es bewusst machst, in jedem Album gab es bis jetzt, ich sage jetzt mal, bekannte Anker von bekannten Songs oder Songelementen auf der ersten Platte war es so ein Aha-ähnlicher Einstieg. Jetzt haben wir was von Title Fight mit dabei. Dieses Hey du da, hey, hat es auch.
Title Fight,
ja. Und zwar, jetzt müsste ich gucken, welcher Song das ist. Schreibe ich dir noch. Weiß ich nicht, welcher Song das jetzt ist. Von der Hyperview von Title Fight, so der Anfang. Auch die verzerrten Gitarren bei Exit Strategy erinnern mich auch an was von The Smiths. Ich dachte, du machst das extra, aber anscheinend nicht.
Nee, aber ich meine, keine Ahnung, ich habe mir so viel Musik angehört und ich höre gar nicht mehr so viel Musik wie früher. Ich höre immer dieselben Sachen tausendmal und ab und an kommt was Neues dazu und das finde ich dann ganz klasse. Ich bin nicht mehr so obsessiv. Ich glaube einfach, dass das schnell passieren kann, aber es sind keine offensiven oder absichtlichen Referenzen. So.
Also auch nicht Hey Duda Hey, bezieht sich nicht auf Rolf Zukowski oder auf Gigi Anderson oder so.
Nee, ich kenn von beiden keine Songs. Doch, Rolf Zukowski kenne ich bestimmt irgendein Lied. Ist von ihm dieses Spiel nicht mit den Schmuddelkindern?
Nee, das ist das Hey Duda im Radio und ich dachte, das könnte vielleicht ein Song gewesen sein, den du als Kind gehört hast.
Nee, gar nicht tatsächlich. Ich wünschte, es wäre so. Ich wollte einfach nur den Hörer, die Hörerin direkt ansprechen. Ich wollte wirklich so, hey, du, seriously, du, jetzt gerade, hier spricht dein Leben. Was ich so, das finde ich irgendwie so als wäre das so eine andere Person, die einem gegenüber sitzt. Und das ist auch die kürzeste Strophe auf der Platte. Die ist ja wirklich immer nur ein Satz, hey, du da, hey. Hier spricht dein Leben, ich möchte dir etwas geben, was ich für dich habe, ist ein leeres Grab. An der Zeile habe ich so lange gesessen, die war in 10 anderen Songs und ist nirgends untergekommen. Ich war so, for fuck's sake. Ein Lied geht nie kaputt hat am längsten gedauert.
Die habe ich mir aufgeschrieben, genau diese Zeile, als besondere
so
Zeile.
Genervt.
Ich habe mir aufgeschrieben, was ich für dich habe, ist ein leeres Grab. Und habe danach geschrieben, kannst du definieren, welchen Wert Musik für dich hat, aber ich glaube nicht, das ist total
Unfassbar, ich würde es lieber erblinden als taub werden. Ich muss Musik hören, sonst flipp ich aus. Das Schöne ist, dass, und das stimmt vielleicht nicht, wenn man sowas wie, wenn ich noch einmal Marilyn Manson sage, leg einfach auf. Aber wie man, weißt du, weil ich habe immer so, I maintain the sentiment, Musik ist in Stein gemeißelt. Und ich benutze immer das Beispiel Hybrid Moments von Misfits, irgendwie Anfang der 80er, Ende der 70er. Es ist immer noch Hybrid Moments, egal was in der Zwischenzeit passiert ist. Der Song steht. Und es gibt ja noch viel ältere Musik. Es steht einfach. Es hat überlebt. Es ist immer noch genau so da. Es gibt bestimmt genug andere Beispiele von Dingen, die auch so sind. Aber für mich ist es halt Musik. Ich fand den Gedanken halt einfach so schön. Man wird älter. Ich bin nicht alt, aber man wird etwas älter. Ich gehe stabil auf die 30 zu. Ich bin nicht mehr Anfang 20, ich bin Ende 20. Leute sterben aus meiner Familie. Beziehungen gehen kaputt. Freundschaften, von denen man dachte, sie halten für immer, halten nicht für immer. Dinge fallen runter. Fuck, meine Lieblingsgitarre ist kaputt. Sachen, die einem emotionalen Mehrwert haben, werden in den Mülleimer geworfen. Aber Shuffle Hybrid Moments comes on und ich bin wieder direkt 13. Und das finde ich irgendwie so ein powerful Statement, so kurz zum Schluss. Wenn man Karussell als Outro sieht, und das tue ich selber, dann ist das der letzte Song auf der Platte. Und das finde ich irgendwie auch, wenn wir wieder zu dem Thema Abgesang und letztes Album kommen und wir Karussell wirklich als das Outro betrachten, wie als die Endcredits, die ja eigentlich nicht zum Film gehören, dann finde ich, ist das Geilste, was ich sagen kann, wenn ich gehen sollte, wenn mir heute das Klavier aus dem 7. Stock auf den Kopf fällt und die Tasten meine Zähne werden, dann ist das Letzte, was ich sagen kann, wirklich so, ey, ich bin auch weg irgendwann, aber dieses Lied hier gibt's immer noch und das geht auch nicht mehr kaputt. Und das finde ich schön. Alles ist anstrengend, nur Musik nicht.
Jetzt gebe ich nochmal Marilyn Manson rein. Du hast jetzt quasi Marilyn Manson als frisch gekörter Shithead auf jeden Fall. Morrissey, hast du dir das Hate durchstreichen lassen auf deinem Tattoo und Love drüber schreiben lassen? Der geilste Danke. Aktion überhaupt, das zu machen. Jetzt ist letzte Woche Joey Jordison von Slipknot ist gestorben. Er ist nicht gedorben.
Das ist so scheiße.
CC Top. Wenn wir jetzt über diesen Schatz sprechen, über Musik, für mich ist es dann immer so, ganz egal, ob ich die jetzt wahnsinnig mochte und ich kann das so...
Traurig.
Ja, es deprimiert mich. Wie ist das für dich?
Same.
Also...
Genau so. Bei ZZ Top war ich dann auch so, oh, ist nicht gestern erst Joey Jordison gestorben? What the fuck?
Ja.
Also es war dann auch so, Mann, jetzt sind schon zwei von Slipknot tot. Ich weiß noch, als diese Slipknot rauskam und ich habe das gehört und ich war so, okay, krasser geht's einfach nicht. Und ey, jetzt, wie alt ist das Album jetzt? 99 rausgekommen, 22 Jahre. Ich höre sick diesen ersten Song. Und dann wie diese Drums so, wie so ein Maschinengewehr da reinkommt. Und es klingt alles so, du hörst einfach diese, die sind kurz vorm Verhungern, die haben keine Kohle, die kommen aus so einem richtigen Shithole und die sind einfach sauer. Und es klingt so krass immer noch. Auf eine andere Art mittlerweile. Ich bin so, wow, 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 wow. Jungs, calm down. Und das ist so schön, weil das wird nie weggehen. Und ich finde es einfach kacke, weil ich glaube, Joey Jordison hat eigenhändig dafür gesorgt, dass es eine Generation heftiger Drummer gibt, weil der kam und blutjung war und gespielt hat wie so ein Berserker und alle Kids sich das immer, Joey Jordison is the best drummer in the world mäßig. So, darüber lässt sich diskutieren, so wie Flea von Red Hot Chili Peppers ist der beste Bassist auf der Welt. Jein. Weißt du, Les Claypool von Primus ist der beste Bassist. Jein. Aber es ist so, dass sowas wie Joey Jordison führt halt dazu, dass man sagt, okay, wow, der sieht so cool aus, ich will es auch machen. Und ich möchte noch dazu sagen, dass er auch bei den Murder Dolls war. Und Scar the Martyr, die ich alle klasse fand. Und es wird immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, weil Slipknot natürlich so einen massiven kulturellen Impact hatten. Weiß man eigentlich mittlerweile, woran er gestorben ist? Ist da immer so, gell, man will das immer wissen dann. Warum will man das wissen?
Ich weiß nicht, aber ich kann es auf jeden Fall...
Aber Riley Gale von Powertrip hat mich so angekotzt. Das hat mich so angekotzt. Das wäre, ja, keine Ahnung, bei Powertrip ist es wie bei Turnstile. Ich glaube, dass die in 10, 15 Jahren einfach so die Rockbands sein werden. So die Rockbands. Und da war ich so, oh mein Gott, das ist zu früh passiert.
Wobei ich sagen muss, jetzt wird's doch nerdig, aber vielleicht können wir irgendwann nochmal quatschen. Turnstile fand ich eigentlich die ersten Sachen, die EPs, die richtig groben, die schon so Rage Against the Machine auf keine Ahnung was waren, die fand ich schon richtig krass. Ich bin gespannt, was jetzt mit dem Album kommt.
Diese letzte Single Blackout hat mich gelinde gesagt aus dem Fenster geschoben.
Stimmt, super gut. Super. Also sind wir uns einig, wenn irgendjemand sagt, ist doch scheißegal, ob der gestorben ist, du kennst den gar nicht, dann sagen wir halt die Gosch.
So ist es.
Weil das sehe ich nämlich genau.
Halt dein blödes Maul.
Genau. Ich fand es super, dass du da gewesen bist, Drangsal. Ich wünsche dir alles Gute mit deinem neuen Album und wenn du wieder in die Pals kommst, können wir vielleicht Mundschuppe trinken, gell?
Das sieht mich freier. Ich fand's saugeil, weil ich glaube, wir könnten uns noch 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stunden über Musik unterhalten. Und spätestens, wenn ich in Karlsruhe bin, sag ich Bescheid, lade ich die Ei und dann labere mal ein bisschen und trinke einen Schoppe.
Alla dann, mach's gut.